StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch.
Herzlich willkommen, Heidrun, bei mir im Podcast.
Dankeschön. Ich
freue mich sehr,
dass das geklappt hat. Wir haben ja aus der Not eine Tugend quasi gemacht. Wir sind ja durch Corona gezwungen gewesen, das, was du so machst eigentlich, ein bisschen hinten anzustellen, beziehungsweise nur eine Facette davon herauszugreifen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier im Podcast über das Thema Homeoffice sprechen. Heidrun, viele von uns sind momentan ans Homeoffice, an den Arbeitsplatz daheim gebunden, was ja in der aktuellen Situation auf jeden Fall richtig ist. Aber mal ehrlich, du persönlich, sehnst du den Tag herbei, an dem das wieder ein Ende hat?
Also ich persönlich auf jeden Fall. Also ich bin eine Persönlichkeit oder ein Mensch. Ich brauche Menschen um mich herum hier in meinem Büro. Im Moment sitze ich, also ich habe den Vorteil noch, dass ich eben noch im Büro arbeiten kann. Meine Mitarbeiter sind im Moment alle im Homeoffice. Wir haben die erste Schockphase hinter uns und jetzt sehen wir uns natürlich über Zoom, über Skype. Das macht es alles noch ein bisschen angenehmer, aber ich freue mich schon wirklich, wenn es wieder soweit ist und die hier alle einlaufen und wir hier gemeinsam das alles hier rocken können.
Diese Atmosphäre ist dann auch deiner persönlichen Effektivität zuträglich. Das heißt, du bist auch effektiver, wenn es ans Arbeiten geht?
Also ich auf jeden Fall. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsprofile und ich gehöre eben zu den Menschen, die sehr gerne kommunizieren, sehr gerne in Austausch gehen, in den echten Austausch und nicht virtuell. Also das ist einfach, das ist für mich und es ist auch fürs Gehirn, das wissen wir ja aus der Neurowissenschaft, dass es für das Gehirn viel besser und effektiver ist, wenn wir wirklich auch im echten und persönlichen Austausch sind. Im Moment haben wir keine andere Möglichkeit, deswegen machen wir das und Gott sei Dank ist die Technik auf dem Stand, dass wir uns über Zoom und sonstige Plattformen begegnen können. Also von daher macht es das Ganze so ein bisschen angenehmer. Für mich persönlich und auch für mein Umfeld natürlich, ja.
Wir wollen mal dieses Thema Homeoffice so ein bisschen aufdröseln und erstmal so ein bisschen über das Thema Arbeitszeit, so die Eckdaten sprechen. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich neige gerne mal dazu, wenn ich weiß, ich mache heute Homeoffice, mich etwas später in den Arbeitsmodus zu bringen. Also sei es jetzt der Job oder auch während dem Studium. Wie ist es bei dir? Wie schnell kriegst du dich morgens zum Laufen sozusagen auf Betriebstemperatur?
Ich habe den Vorteil, in Anführungszeichen, ja, das ist schon ein Vorteil, ich habe Kinder. Und wenn du Kinder zu Hause hast, dann hast du gar keine andere Möglichkeit. Da klingelt,
brauchst du
keinen Wecker, beziehungsweise der Wecker klingelt und du bist on sozusagen und bereitest die Kinder für die Schule vor und dann bereitest du dich selbst auch für die Arbeit vor. Als es noch keine Kinder da waren. Ich persönlich bin sehr diszipliniert und da gehört einfach auch sehr viel Disziplin dazu, dass wenn ich wirklich nur zu Hause arbeite, dass es schon zum Vorteil ist, wenn ich auch zur gleichen Zeit morgens aufstehe. Also das macht schon etwas aus. Vom Wecker klingeln, bis ich dann an meinem Rechner sitze, gehen immer so circa 2 Stunden um, aber da wird natürlich der ganze Tag schon organisiert, die Kinder in die Schule geschickt, jetzt im Moment nicht, aber da vergeht schon seine Zeit. Aber ich stehe immer zur gleichen Zeit auf.
Wenn wir mal so ein bisschen über die Struktur sprechen, die so ein Arbeitstag im Homeoffice haben sollte, sollte man da auch wirklich die 8 Stunden durchpowern oder sollte sowas anders aussehen?
Eines meiner Hauptthemen ist ja das Gehirn, also die Neurowissenschaft. Und für das Gehirn ist es grundsätzlich nie gut, wenn ich 8 Stunden durchpower. Ob das jetzt im Homeoffice ist oder am Arbeitsplatz. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns regelmäßig pausen gönnen und dass wir die Pausen auch nutzen und die Pausen auch umsetzen. Das ist ein ganz, ganz großes, das gehört zur instrumentellen Stresskompetenz, so nennt man das, dass ich wirklich einen klaren Tagesablauf habe. Wenn es diese 8 Stunden sind, dann ist es wichtig, egal ob jetzt zu Hause oder im Office, dass ich hier regelmäßig Pausen integriere. Also 8 Stunden durchpowern geht vielleicht in Notfällen, wenn ich jetzt, wenn ihr kurz davor seid, die Masterarbeit abzugeben oder was auch immer. Da gibt es das Gehirn schon mal her. Da sind wir auch voller Adrenalin und auch voller Cortisol. Aber dauerhaft macht das gar keinen Sinn. Von daher wichtig, auch da immer wieder Pausen einzulegen.
Wie viele Pausen sollte so ein 8-stündiger Arbeitstag haben?
Gut, von der Aufnahme, also wenn wir ganz ehrlich sind, als erwachsener Mensch, ist die Aufnahme für unser Gehirn nach circa 90 Minuten sollte man einen Break reinhauen. Also
Okay.
bei jungen Erwachsenen auch, bei Kindern zum Beispiel, ein 10-jähriges Kind hat eine Aufnahmephase von 20 Minuten, also immer das Doppelte des Alters. Und ab dem Erwachsenenalter sprechen wir so von 60 bis maximal 90 Minuten, dass wir voll in der Aufnahme sein können. Und dann sollte eine Pause erfolgen. Und wenn das nur 5 bis 10 Minuten sind, um dann wirklich auch wieder in den Flow zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Gehirn muss in eine Art Flow-Zustand, in die Alpha-Ebene, so sprechen wir in der Neurowissenschaft, kommen, um auch konzentriert, lösungsorientiert zu denken. Das funktioniert sonst nicht, wenn wir permanent am Anschlag sind. Da ist die Aufnahme nicht mehr gewährleistet.
Also das heißt in so einer Art Arbeitsmodus dann auch. Ist es für so einen Arbeitsmodus auch zuträglich, so gewisse Rituale, die ich auch befolge, wenn ich ins Büro gehe, nicht schleifen zu lassen, sich zum Beispiel irgendwie ordentlich anzuziehen oder sowas? Kann sowas helfen?
Also um mal Karl Lagerfeld zu zitieren, ich weiß nicht, ob du denn, wer Jogginghosen trägt, hat, wie sagt er, jetzt fällt es mir schon immer ein,
Die
genau,
Kontrolle
wer
über sein
Jogginghosen
Leben
trägt, hat die
verloren, oder?
Kontrolle über sein Leben verloren. Gut, Jogginghosen sind natürlich im Moment, gehört auch zum Lifestyle. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die im Homeoffice sitzen, die sich morgens wirklich schön anziehen. Mir hat neulich ein Herr erzählt, den ich im Seminar hatte, der hat mir gesagt, er arbeitet viel im Homeoffice und er zieht morgens ganz normal sein Hemd an, seine Hose, seine Schuhe und setzt sich dann so an den Arbeitsplatz. Ganz wichtig, weil wir dann eben uns selbst in so eine Art Arbeitsatmosphäre hineinversetzen. Und da geht es ja wieder auch ums Gehirn. Wir wissen ja, das Gehirn ist plastisch. Wir können es, ich will nicht sagen manipulieren, aber ein Stück weit in die Richtung lenken. Und dann unterstützen uns die Hormone dabei. Ja, wenn ich dann in meiner vollen Montur da sitze, so als ob ich jetzt im Büro wäre, bin ich viel, viel motivierter. Da wird unsere Belohnungszentrale aktiviert. Der Nucleus accumbens heißt der. Und diese Belohnungszentrale, die schüttet dann Dopamin aus. Und Dopamin ist unser Motivationshormon. Und das ist das, was wir brauchen. Und darum finde ich es ja im Moment gerade super mit diesen ganzen Zoom-Meetings. Also wir sind auch komplett umgestiegen auf Zoom-Meeting und zwar mit Bild, weil dann sehen wir uns. Und dann kann man nicht unbedingt mit der verschlafenden Jogginghose da sitzen, sondern da richtet man sich ja schon so ein bisschen. Und das ist gut für die eigene Motivation. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da nicht so alles hängen zu lassen zu Hause. Ab und zu.
Da eine Rückfrage dazu. Solche Meetings, also Telefonkonferenzen, hat man natürlich fast täglich im Homeoffice. Mit Bild oder ohne Bild? Also du sprichst dich
Ganz klar für mit
Ja,
Bild dann auch
ganz
aus.
klar mit Bild. Also man kann ja auch virtuell eine Art Verbindung aufbauen und da aktivieren wir die Spiegelneuronen. Also wenn ich jemand, also wir können uns ja quasi über Bilder auch spiegeln und die Spiegelneuronen werden aktiviert durch Bewegen oder Beobachten. Und wenn ich die Menschen sehe, also wenn wir uns gegenüber sitzen und ich sehe dich, ob jetzt virtuell oder in echt und du fängst an zu gähnen, kann sein, ich fange auch an zu gähnen, weil du meine Spiegelneuronen aktivierst. Und wenn wir uns dann eben sehen, dann ist es viel, viel effektiver, weil wir natürlich auf Emotionen achten können und da viel, viel mehr aufnehmen können. Es schafft viel mehr Verbindung, dieses Sehen.
Ich habe mal gehört, das wäre ein Ausdruck von Sympathie, wenn man anfängt zu gähnen oder mitzugähnen, wenn jemand geht. Das stimmt nicht, oder?
Das ist schon tatsächlich so, dass Menschen, die sich sehr nahe sind, dass die gegenseitig auch die Spiegelneuronen aktivieren. Also das hat schon was mit Sympathie zu
Okay.
tun. Wenn du mir sympathisch bist und du gähnst so voller Inbrunst und du bist mir sympathisch, dann kann es sein, ich gähne mit. Also wir synchronisieren in dem Moment unsere Gehirne miteinander. So kann man sich das vorstellen.
Dann kann ich den Mythos auf jeden Fall weitertragen. Dann ist da auf jeden Fall was dran. Lass uns mal über die Schwierigkeiten des Daheimarbeitens sprechen. Stichwort Ablenkung. Das ist für mich persönlich immer mal wieder ein Problem. Also, dass man sich einfach daheim so vom Handy oder der Nähe zum Essen dann gerne mal ablenken lässt. Wo soll ich das Handy hinpacken?
An einem Platz, in eine Kiste oder in ein anderes Zimmer. Also auch da gilt es natürlich, eine ganz, ganz große Disziplin an den Tag zu legen, dass du klar Handyzeiten definierst, dass du dir das in irgendeiner Form aufschreibst, dir einen Tagesplan macht, was auch immer. Und dann gibt es eben diese Handyzeiten. Und wenn ich außerhalb der Handyzeiten bin, dann kommt das Handy eben in die Handykiste oder in die Handyschublade in Flugmodus und da bleibt es auch drin. Und das ist eine große Herausforderung, aber versuch's mal. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil diese Ablenkung ist einer der größten Stressoren im Moment für unser Gehirn. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Also eine Minute Ablenkung deiner Aufmerksamkeit kostet dich 5 bis 8 Minuten deiner Zeit. Im Schnitt, ja. Und
okay.
Viele sagen ja, oh, ich habe gar keine Zeit am Ende des Tages. Das hat ganz, ganz viel mit Ablenkung zu tun. Und deswegen ist Ablenkung einer der größten Stressoren im 21. Jahrhundert. Und da kannst du das eben so vermeiden, indem du sagst, okay, jetzt ist Handyzeit, jetzt ist Pause, jetzt ist Telefonzeit, jetzt ist Masterarbeitszeit, wo ich nur schreibe oder nur recherchiere. Blöcke setzen. Ja, also Ablenkung okay. vermeiden und die Aufmerksamkeit bündeln. Das ist so in einem Satz gesagt.
Jetzt haben wir aber ja nicht nur die sozialen Kontakte auf dem Smartphone, sondern viele von uns, die leben ja nicht alleine. Die leben in der WG oder mit dem Partner zusammen. Wie viel Kontakt sollte ich während dem Arbeiten zu eben jenen Personen zulassen? Weil die nehmen das ja meistens so, die denken ja dann, man ist daheim, also auch permanent bereit zu kochen, zu putzen, zu reden. Muss man da hart sein?
Klare Absprachen erleichtern das Leben. Nee, also ernsthaft, in meinen Seminaren, das sind immer die gleichen Themen. Was gibt es für Möglichkeiten, um da klare Abgrenzungen und klare Absprachen zu finden? Wenn du zum Beispiel eine Möglichkeit, du möchtest jetzt nicht gestört werden, dann teilst du deinen WG mit Bewohnern mit, okay, immer wenn ich den Kopfhörer aufhabe zum Beispiel, dann heißt es für euch, ich bin gerade in eine Arbeit vertieft und möchte nicht gestört werden. Und an die Abmachung sollte sich dann jeder halten. Es ist natürlich auch da, es gibt ja Menschen, die setzen sich in die volle Küche in der WG und sind so effektiv wie nie zuvor, weil die so eine Geräuschkulisse um sich herum brauchen und auch immer wieder sich zwischendrin unterhalten. Wenn du aber zu den Menschen gehörst, die das ablenkt und die dann weg sind von ihrer Arbeit, in der sie gerade stecken, dann bedarf es, dass du selbst es einfach auch kommunizierst und sagst, okay, Leute, lass uns ein Agreement finden. Wie können wir hier die Ablenkung vermeiden? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen und da gemeinsam Lösungen finden?
Ja, du sagst es schon, viele lernen tatsächlich in der Küche. Das heißt, du würdest auch nicht sagen, es gibt einen bestimmten Ort im Haus, wo man am besten oder am effektivsten arbeiten kann, sondern das muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden. Einmal das Haus auf den Kopf stellen, überall mal hinsitzen.
Also ich habe sowohl hier in meinem Büro als auch im Homeoffice oder zu Hause, habe ich Lieblingsplätze, wo ich genau weiß, wenn ich da sitze, komme ich in diesen Flow-Zustand. Und da ist wiederum auch jeder Mensch und jedes Gehirn eben individuell und anders. Und die gilt es für sich herauszufinden, aber auch den anderen zu kommunizieren. Und das macht es dann aus.
Wie gehe ich im Homeoffice mit Stresssituationen um? Die sind ja daheim weitaus schwerer zu lösen als vor Ort, weil die Wege länger sind, die Kommunikation dauert einfach länger, man wartet mal länger auf eine Antwort, die man vielleicht gerne ganz dringend hätte. Wie schafft man es da, nicht in Stress zu verfallen? Also sich da zu sehr reinzusteigern, sage ich jetzt mal.
Wir sprechen hier wieder von der sogenannten instrumentellen Stresskompetenz, dass du dir verschiedene Instrumente aneignest. Und eines der Instrumente ist zum Beispiel ein großes Netzwerk, ein großes Team. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine herausfordernde Aufgabe zu lösen habe und ich finde, ich komme nicht weiter, ich drehe mich quasi im Kreis oder fühle mich in einer Art Sackgasse, dann weiß ich ganz genau, ich kann die und die Person anrufen, wo ich weiß, kriege ich relativ schnell eine Rückmeldung. Und ich kann mich bei der Person melden, dass man sich einfach so eine Art Netzwerk aufbaut. Klar, also es ist schon eine Herausforderung, wenn ich zu Hause sitze, alleine sitze, vielleicht auch manchmal und komme in einer gewissen Sache nicht weiter und ich erreiche niemand, dann kann ich schon da kann mein Gehirn schon fast panisch reagieren, weil ja natürlich auch Angst oft dazukommt. Vielleicht schaffe ich es dann in dem Moment, diese Arbeit wegzulegen und zu sagen, okay, im Moment erreiche ich niemand aus meinem Team, der oder die mich da unterstützen kann. Ich versuche einfach etwas anderes anzufangen. Auch das ist eine Möglichkeit. Also dass, wenn ich da keine Unterstützung erfahre in kurzer Zeit, dass ich eben das zur Seite lege und sage, okay, ich mache da morgen dran weiter oder dann, wenn ich jemand erreicht habe aus meinem Netzwerk.
Du hast zu Beginn unserer Aufnahme gesagt, dass du eigentlich nicht der Typ Homeoffice bist. Du brauchst deine Mitarbeiter um dich herum. Liegt genau da vielleicht auch die Schwierigkeit dieser ach so komfortabel aussehenden Variante Homeoffice, dass es einfach auch die Gefahr gibt, da so ein bisschen isoliert zu sein, zu vereinsamen, auch wenn man beispielsweise alleine lebt?
Es gibt ja Menschen, die sind sehr extrovertiert, und es gibt Menschen, die sind sehr introvertiert. Die kommen mit sich allein klar, die brauchen auch nicht viel Ansprache, die wollen auch nicht so viel reden, kommunizieren, Smalltalk. Und wenn dann nur fachlichen Austausch, keinen privaten Austausch. Und dann gibt es eben Menschen, die sind eher nach außen gerichtet, die brauchen den Austausch. Und was wir eben aber auch wissen aus der Neurowissenschaft, dass Einsamkeit, also die sozialen Kontakte, ist einer der wichtigsten Säulen für unser Gehirn. Und das ist natürlich im Moment eine ganz große Herausforderung, weil wir die in dieser Form nicht haben, wie das Gehirn es braucht. Das Gehirn braucht ja den echten Austausch, den Kontakt und auch die Berührung, also innerhalb von dem Team, ja. Und Einsamkeit, also dauerhafte Einsamkeit, da gibt es auch ein tolles Buch von Manfred Spitzer. Einsamkeit heißt das Buch, und da ist ganz klar, wird immer wieder bestätigt, dass Menschen, die einsam sind, haben nicht so ein gutes Immunsystem, die sterben früher, die können sich nicht so gut konzentrieren und denen geht es insgesamt einfach nicht so gut. Also der Mensch ist für die dauerhafte Einsamkeit, um es auf den Punkt zu bringen, nicht gemacht.
Kommen wir mal zu den schönen Seiten des Homeoffice. Es bietet uns ja auch die Chance, unseren Arbeitsalltag ein bisschen freier zu gestalten. Manche von uns hören zum Beispiel gerne Musik während der Arbeit. Das können sie daheim leichter umsetzen als in einem Großraumbüro, wo dann noch 10 Kollegen sitzen. Ist sowas eine gute Idee?
Also jeder hat ja seinen Musikstil. Also es sollte eben harmonische Musik sein. Also die für mich harmonisch klingende Musik muss für dich nicht harmonisch klingen. Also von daher, wenn ich alleine für mich bin und ich lasse für mich harmonische Musik laufen, dann bin ich inspiriert und dann bin ich sogar noch leistungsfähiger. Also da wird Dopamin ausgeschüttet, wenn ich harmonische, für mich harmonisch klingende Musik höre. Es wird Dopamin ausgeschüttet und ich kann dadurch effektiver arbeiten.
Der Snackvorrat hat in diesen Zeiten auch zu leiden. Also wir essen ja gerne mal was zwischendurch, wenn wir daheim arbeiten.
Aber da sagst du
Auf
auch, das
jeden
kann
Fall.
schon
Auch da sind wir
sinnvoll
wieder bei den
sein.
Glückshormonen, wird Dopamin ausgeschüttet, motiviert uns. Wenn es natürlich zu viel Schokolade ist, ist es blöd. Aber grundsätzlich, der Kaumuskel ist einer unserer größten Muskelgruppen. Und wenn wir kauen, also hörbares Kauen, und bei Snacks ist es ja meistens hörbar, dann durchbluten wir automatisch unser Gehirn. Und das ist ganz spannend, weil das durchblutete Gehirn ist auch wieder leistungsfähiger. Also viele kauen ja auch Kaugummi. Es gibt Schulen mittlerweile, in der Schweiz gibt es Schulen, da dürfen oder auch die Studenten im Vorfeld vor einer Klausur dürfen die eine halbe Stunde vorher Kaugummi kauen, damit das Gehirn angeregt und durchblutet ist und die Konzentration dadurch besser. Also Essen ist auf jeden Fall gut. Was es mit Gewicht macht, ist eine andere Frage.
Wie sieht denn daheim eine effektive Pause aus? Die Pause ist ja anders als im Büro. Die mache ich ja im Büro meistens mit Kollegen, was natürlich auch irgendwie Kraft geben kann, wenn man einfach mal über irgendwas spricht, was einen gerade so bewegt oder mal lacht. Aber wie mache ich das
Die
daheim?
Pause auf jeden Fall effektiv weg vom Arbeitsplatz, in dem du dich gerade in dem Moment befindest. Also wenn du die Möglichkeit hast, natürlich in ein anderes Zimmer zu gehen oder vielleicht auch einfach mal rausgehen, einmal um den Block laufen oder ans offene Fenster stehen. Das mache ich jetzt gerade hier jeden Tag. Ich stehe einfach ans offene Fenster, esse mein Brot und starr einfach raus. Also einfach ins Leere starren, das ist ganz gut. Oder eine kleine Bewegungsübung machen, aber einfach wirklich weg von dem Platz, an dem du arbeitest, oder vielleicht ein Telefonat mit einem Freund, einer Freundin führen und sich da austauschen und da gemeinsam lachen. Und dann wirklich wieder zurück zum Platz, an dem ich arbeite. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Was hältst du von Smartphone-Pausen? Also Pause und jetzt gehe ich ans Handy. Ist das eine effektive Pause? Eigentlich nicht, oder?
Ich persönlich finde es schwierig, wenn wir in den Pausen nur digital unterwegs sind. Das ist das, was ich leider auch immer erlebe in den Seminaren. Dann ist Pause und dann bleiben die sitzen am Platz und holen ihr Handy raus und sind dann irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten digital unterwegs. Finde ich nicht gut, ich persönlich. Ja, also es sollte halt schon, also Bewegung sollte dabei sein. Das finde ich ganz wichtig. Und das heißt nicht, ich muss jetzt einen kurzen Dauerlauf machen, sondern einfach ein paar Schritte gehen und raus aus der Situation und einfach mal gar keine Reize. Null, ohne Reize. Das ist gut. Die Gehirnforschung sagt zum Beispiel, starre 10 Minuten am Tag aus dem Fenster. Und es ist sehr effektiv. Sehr, sehr effektiv, weil da kommst du in diesen Flow-Zustand, also alles mal durchlaufen lassen da oben in der Birne. Ja, und wenn du dich halt vollknallst, schon vor wieder mit digitalem Zeug, ist es halt nicht so prickelnd fürs Gehirn.
Das heißt, nicht über die Omis und Opis schimpfen, wenn sie manchmal aus dem Fenster gucken.
Mach's wie Oma und Opa,
Die werden dann
ja.
noch, die werden
Leg
dann
dir ein
noch
Kissen
richtig
hin
aktiv.
und
Ja, mach
mach's
sie,
was
Oma und
bequem in deinem Leben. Nee,
Opa.
wirklich, ist echt, ist ganz ne, super. Mach das mal, probier das mal.
Gibt es auch so Dinge, die auf dem heimischen Arbeitsplatz unbedingt zu finden sein sollten, beziehungsweise gar nicht sein sollten? Also kann ich auch durch die Gestaltung, des Arbeitsplatzes auf die Effektivität einwirken?
Auch hier gibt es ja Menschen, die brauchen irgendwie ein Bild vom Freund, von der Freundin oder vom Hund und der Katze, was auch immer. Oder eine Blume, die sie ab und zu mal gießen. Also wenn ich den Arbeitsplatz für mich harmonisch, das sind wir wieder bei der Harmonie, für mich harmonisch gestalte, dann bin ich auch effektiver und leistungsfähiger auf jeden Fall.
Also man kann auf jeden Fall auch zusammenfassen, dass man im Homeoffice, wenn man auch mal schwierige Phasen hat, sich einfach auch mal ausprobieren muss. Wir haben ja über verschiedene Stellschrauben jetzt gesprochen, an denen man drehen kann und da einfach auch mal sich zugestehen, dass vielleicht manche Sachen nicht so gut klappen, andere dann wieder besser und da einfach so ein bisschen kreativ zu sein. Letzte Frage. Homeoffice war hierzulande noch nie so verbreitet. Glaubst du, dass viele Unternehmen das in ihrem zukünftigen Arbeiten prägen wird, also dass sie erkennen, hey, ist doch eigentlich ganz gut, müsste ich öfter machen.
Also ich glaube, dass beides kommen wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Unternehmen viel mehr Offenheit und Flexibilität des Themas Homeoffice gegenüberstehen, weil das sind ja immer wieder Diskussionen. Und jetzt merken die eben, dass es vielleicht doch funktioniert und dass sie dem gegenüber dann offener sind, auf jeden Fall. Dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass dann die Mitarbeiter an 2 Tagen im Homeoffice sind und die restlichen Tage dann am Arbeitsplatz. Ich glaube aber auch, und das finde ich sehr, sehr spannend, was ich gerade so in meinem Netzwerk erlebe, dass die Menschen merken, wie anstrengend so ein Homeoffice ist und dass sie dann sagen, hey, ich bin dann doch lieber gern im Büro. Also ich glaube, es ist auf beiden Seiten wird es Veränderungen geben. Zum einen mehr Flexibilität von den Unternehmen, aber von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sagen, ich bin dann doch auch mal gerne wieder am Arbeitsplatz und kann mich da voll auf das konzentrieren. Weil zu Hause ist einfach so, sind die Ablenkungen viel, viel größer. In der Regel, ja.
Heidrun, das war ein total spannender Einblick in einen nur ganz kleinen Teil deiner Arbeit. Und deswegen danke ich dir schon mal sehr dafür und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns, wenn die Corona-Krise in Deutschland etwas mehr ausgestanden ist, nochmal treffen und dann noch mehr über das, was du so machst, sprechen, weil ich finde das total spannend.
Sehr gerne. Also ich bin gespannt, wie alles weitergeht und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Ja,
Auf
sehr
jeden
gerne,
Fall.
Daniel.
Ich
Auf
danke
bald.
dir.